Ich bin nicht neu hier. Wer bist du?
Ich bin Corgenson. Du bist wohl wirklich gerade erst in den Podcast geworfen worden. Sonst hättest du schon von mir gehört. Ich bin der beste Let's Player, den dieses dreckige YouTube je gesehen hat.
Ich fordere dich heraus. Lass es uns im Podcast austragen.
Du? Ich fress dich zum Frühstück, Kleiner. Tu dir selber einen Gefallen und mach, dass du den Podcast anmoderierst.
Wir sprechen uns noch. Der Gothic und Piranha Bytes Podcast mit Jorgenson und Kurga.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Ausgabe von Wir sprechen uns noch, dem Gothic und Piranha Bytes Podcast mit meinem hochverehrten Gast, Mitkommentator, nicht Gast, Entschuldigung, Corgenson, der mich gerade so wunderbar eingeschüchtert hat.
Hallo, ich bin der Gast und habe Corgenson, Jorga, sorry, gerade eingeschüchtert. Ich hätte gerade fast aus Versehen noch bin 18 Uhr da vorgelesen.
Ich hätte dann gesagt, Top-Dialog, bis später.
Sehr gut. Oh Mann. Oh, weil, Kurga macht die meiste Zeit, bereitet er immer diese Dialoge vor. Ich habe das, ich glaube, du hast das wirklich von den 50 Folgen, hast es bei 45 Stück gemacht und ich bei den 5 anderen. Ja. Und du schreibst es ja immer hier in den Chat und ich hätte gerade fast die Nachricht danach einfach noch weiter vorgelesen. Naja.
Ich glaube, ich hätte es aus Witz aber einfach auch drin gelassen. Wenn du einmal so in diesem Stimmfluss drin bist, in diesem Flow, in dieser Emotion gerade so.
Ich bin um 18 Uhr da.
Wir treffen uns 18 Uhr in der Arena.
18 Uhr, schwerer Ast.
Schwer, Akilshof, 1 gegen 1.
Akilshof, 1 gegen 1,
ja. Das hab ich mir voll von Windir abgeguckt. Der hat das immer mal gesagt jetzt in eurem Sonntagmorgen mit Windir und Jorgen. Übrigens ein tolles Projekt, schaut da auf jeden Fall mal rein, Sonntagmorgen mit Windir und Jorgen, absolut großartig, schaut es euch an, tolle Edits, witziges Gameplay und zwei wunderbare Top-Kommentatoren. Ja.
Oh, vielen Dank für die netten Worte und ja, ich muss dich ja auch noch begrüßen, heute wieder mit dabei, der ehrenwerte Jorga.
Hallo, ich bin Jorga und ja, fangen wir mal an.
Ja, fangen wir mal an mit Kommentaren.
Ne? Genau.
Ja. Thomas Wotzlon hat geschrieben, lieber Jorga, lieber Corgenson, entschuldigt bitte mein Deutsch, ich bin 32 Jahre alt und bin auch ein Gothic-Junkie, nur halt aus Tschechien. Ich bin ein Skripter in Warhorse Studios, wir haben Kingdom Come Deliverance gemacht.
Was? Oh mein Gott, oh mein Gott, Fangirl gerade bei mir, ich bin absoluter Fangirl.
Deswegen dachte ich, starte ich mal mit diesem Kommentar direkt.
Krass.
Okay. Ich habe euren wunderbaren Podcast vor einem Monat auf Spotify entdeckt und habe jetzt alle Folgen gehört. Jetzt höre ich sogar alles zum zweiten Mal. Ne? Also wirklich große Ehre.
Alter Schwede.
Und hier auf YouTube habe ich euch beide abonniert. Durch euren Podcast habe ich viele wunderschöne Sachen entdeckt, zum Beispiel andere YouTuber wie Corinnes Pictures oder Gothic Studio. Auch super Mods, die ihr erwähnt habt, habe ich probiert. Ich habe Legend of Ashun durchgespielt und jetzt spiele ich Dirty Swamp. Zu meiner Frage. Ich will Gothic Modding anfangen und habe eine Idee. Eine Erweiterungsmod, in dem es möglich wäre, Klavier, Laute, Flöte, Schlagzeug zu lernen. Für sehr wenige Lernpunkte oder sogar ohne Lernpunkte, nur mit Üben. Man würde die Instrumente durch ein Minigame spielen, das immer einfacher wird, je öfter man es spielt. Man könnte dann zum Beispiel auch eine Questreihe haben, wo man in Kneipen spielen sollte und Konzerte mit NPCs machen könnte. Je besser man spielt, desto mehr Gelderfahrung verdient man. Man könnte auch einen Geschicklichkeitsbonus davon haben. Was hält ihr davon? Würdet ihr sowas gerne spielen? Oh, danke für euren Podcast. Macht bitte weiter so. Schöne Grüße aus Prag, Thomas.
Also,
und er hat noch geschrieben, ne? Also, er hat noch geschrieben, aber da kann ich auch gleich drauf eingehen. Sag erstmal.
Ja, also erstmal bin total geflasht. Bin ein großer Fan von Kingdom Come. Ich erwähne das ja auch immer mal im Podcast, habe ich ja schon öfters erwähnt. Mhm. Kingdom Come Deliverance. Ja, Grüße an dieser Stelle an euren, an Tobias, Stolz Zwilling, kannst du gerne mal ausrichten. Ja. Ja, also zu der Idee mit der Mod, mega. Also ich bin ja Musiker selber, hobbymäßig und ich produziere ja auch Videospielmusik und würde sowas total begrüßen. Also ich würde auch von mir behaupten, dass ich Rhythmusgefühl habe. Ich spiele jetzt seit über 10 Jahren Schlagzeug und ein bisschen E-Gitarre und also ich fände das eine echt innovative Idee. Ich meine, sowas hatte man irgendwie noch nicht im Spiel oder in einer Mod oder so. Also zumindest kann ich mich jetzt an keine erinnern. Ich habe sowas noch nicht gespielt. Von daher, das wäre wirklich mal was Neues. Also es wäre wirklich was Neues. Ich frage mich nur, wie man ein Schlagzeug irgendwie reinkriegen will ins Spiel.
Ja, Schlagzeug vielleicht nicht, aber es gibt halt so eine Trommel.
Ja, die, ne? Trommel halt, ja. Den Trommler. Es gibt ja auch Dudelsack, es gibt Cello, es gibt diese ganzen Instrumente, die in Extremo in Gothic 1 ja nutzen. Auf der Bühne im alten Lager. Die gibt's ja auch, glaube ich, in Gothic 2. Zumindest laut, also ich habe im Randomizer-Run halt auch diverse Instrumente gefunden. Mhm. Und jetzt bei meinem Spieldurchlauf bei Juran habe ich auch schon sowas wie Cello und Nyckelharper und sowas gefunden. Wenn man da jetzt ein Minispiel draus macht, wäre schon cool.
Vor allem bei manchen Mods wie Legend of Azun haben ja auch das Klavier und die Geige drin. Das gibt's dann auch noch. Also ich stelle mir das auch sehr cool vor, kann mich dem nur anschließen, was du gesagt hast. Also, bin mal gespannt. Ne, halt uns da auf den Laufenden, Thomas. Wir hoffen, wir hören dann mal irgendwann von dir und dann testen wir deine Mod.
Das wäre cool. Ja, hätte ich Bock.
Ja. Er hat noch geschrieben, PS, Jorgenson, ich höre gerne deine Musik bei der Arbeit. Ich würde gerne auch einige deiner lustigen Videos meinen Kollegen zeigen. Leider verstehen die meisten kein Deutsch. Könnte ich tschechische Untertitel zu einigen deiner Videos machen und könntest du dir dann zu deinen Videos bitte laden? Wenn ja, wo kann ich diese Untertitel dir schicken? Es gibt von YouTube selbst eine Funktion, dass man einfach auf YouTube Untertitel einstellen kann. Mhm. Also, und das wurde bei zwei oder drei meiner Songs auch schon gemacht und auch auf Tschechisch. Und da wurde mir das dann vorgeschlagen. Da hat mich vorher auch jemand angeschrieben, da wurde mir das vorgeschlagen. Bei YouTube, dann, du kannst ja in deinem Studio, kannst ja sehen,
ja,
ne? Auf Untertitel. Und dann gibt es da, glaube ich, irgendwie sowas wie so ein Unterpunkt. Ich habe jetzt vergessen, wie der hieß. Irgendwie auch Vorschläge oder so. Und das ist halt von der Community selbst erstellt worden. Aber frag mich jetzt nicht, wie man das einstellt. Das müsste ich selber noch mal nachgucken. Also ich glaube, wenn man auf ein YouTube-Video geht, dann kann man unten irgendwo Transkript anzeigen oder sowas. Und ich meine, darüber geht das irgendwie, dass man die Untertitel selbst dahin schreibt oder neue Untertitel hinzufügen. Ich habe das auch bei meinen Videos also erlaubt. Also das muss man irgendwo bestätigen in den YouTube-Einstellungen. Ich habe das ja bestätigt. Also theoretisch könnte jeder von euch Untertitel für mein Video anfertigen. Dann wird es mir in mein YouTube-Studio gezeigt und dann kann ich es aktivieren.
Ich gucke gerade mal. Man kann hier Untertitel halt fürs Video direkt aktivieren. Und witzigerweise ist schon tschechisch voreingestellt. Das ist ja witzig. Ich habe gerade hier ist meine Wurstbruder offen. Und witzigerweise ist schon tschechisch voreingestellt als Untertitel. Ist ja witzig. Genau, und man kann halt bei Einstellungen kann man halt Untertitel sind standardmäßig schon tschechisch. Interessant. Automatisch übersetzen oder Optionen. Und dann kann man hier auch, glaube ich, welche einreichen. Aber gut, ist jetzt zu technisch, glaube ich.
Ja, also das geht aber direkt bei YouTube, ne? Und genau, man kann es auch irgendwie auch hochladen, aber da gibt es dann auch wieder bestimmte Dateitypen mit irgendwelchen fertigen Programmen. Da muss das auch in einer bestimmten, also mit so Zeilen, Abständen und Timestamps und so muss das auch geschrieben werden. Also wenn du einfach auf YouTube oder auf Google einfach eingibst, von wegen Untertitel erstellen für andere YouTube-Videos oder so, da wirst du wahrscheinlich von YouTube eine Anleitung finden, wie das geht.
Ja.
Und wenn ich das dann mitbekommen habe, dass mir da ein Vorschlag gemacht wurde, ich gucke da mal regelmäßig in nächster Zeit einfach bei meinen Untertiteln rein und dann werde ich das aktivieren für die Songs, wo du es dann gemacht hast.
Sehr cool, ja. Gibt's ja einiges, also da hat man ein bisschen was zu tun.
Ja, vielen Dank, Thomas, aber ne, für den netten Kommentar.
Ja, auch vielen Dank von mir. Und haut Kingdom Come 2 raus, bitte. Danke.
Gut,
danke dir. Danke dir, wir sehen uns. Okay, O. Summer hat geschrieben. Cooler Podcast wie immer. Eine Sache, die mich schon immer an der Story von Gothic 2 stört. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal angesprochen hattet. Warum gibt dort Hagen dem Helden mehr oder weniger mal ebenso eine Berechtigung, das Auge Innos an sich zu nehmen? Der Held selbst hat nichts Außergewöhnliches gemacht, außer von Gar und eine Nachricht abgeholt. Dies hätte theoretisch auch Diego besorgen können, denn auch er hat zuvor von den Dracheninvasionen berichtet und auch er kennt sich mindestens bestens im Minental aus. Dem Helden wird ziemlich leichtfertig das Auge überlassen, da Lord Hagen prinzipiell dem Helden ja gar nicht so richtig trauen kann, vor allem wenn man Söldner ist und kurz vorher sogar dem Paladin Lothar angeblich von den Söldner Bennett ermordet wurde. Lord Hagen hätte auch in Betracht ziehen können, dass der Held für den Feind arbeitet. Denn woher weiß der Held vom Auge, da selbst die Feuermagier im Kloster ihn nicht kannten? Würde mich mal interessieren, ob ihr das auch so seht. Und eine zweite Sache, also vielleicht können wir erstmal kurz darüber quatschen. Was denkst du dazu?
Ja, ich weiß, das ist ein bisschen fragwürdig, aber wenn Lord Hagen einen das erste Mal sieht, dann sagt er schon, du wolltest mir sprechen, du bist der Fremde, der das Auge Inos gefordert hat. Und das ist ja so etwas, was überhaupt nicht vorkommt. Deswegen hat er direkt so die Aufmerksamkeit von Lord Hagen, weil nur die höchsten Mitglieder des Ordens wissen ja vom Auge Inos.
Genau.
Und ich meine, der Held hat ja von Anfang an gesagt, hier, ein Magier hat mir davon erzählt. Ne?
Mhm.
Und von daher geht, glaube ich, Lord Hagen davon aus, weil das, was der Held sagt, ist ja so, auch die Frage ist nicht, ob du mir Glauben schenken kannst, sondern die Frage ist, kannst du es dir leisten, mir nicht zu glauben, wenn ich die Wahrheit sage? Also er will ja das Gute für Lord Hagen, er will ihn ja warnen. Und ich glaube, das erkennt Lord Hagen auch. Ich denke, Lord Hagen ist kein Vollidiot und er weiß, wem er vertrauen kann und wem nicht. Und ich glaube, deswegen setzt er dieses Ultimatum und sagt, hey, du gehst jetzt zu Lord Garond, bringst mir den Bericht, den Beweis und dann kommst du wieder und dann kriegst du das Auge Innos, ne?
Ja.
Weil jemand, der halt, also sowas kommt ja nie vor, das ist wahrscheinlich noch nie vorgekommen, dass jemand nach dem Auge Innos gefragt hat. Und selbst Lord Hagen wird davon wahrscheinlich nur, er weiß davon, aber es ist wie eine alte Legende vielleicht, ne?
Ja, ja.
Oder so. Ne? Oder er weiß, wo es ist, aber das wurde noch nie benutzt. Und deswegen ist es so unwahrscheinlich, dass jemand danach fragt, dass er sagt, okay, das muss was Besonderes sein. Ne? Und der Feind ist zu dem Zeitpunkt ja gar nicht so präsent wie Lord Hagen. Also Lord Hagen kriegt das ja gar nicht so mit. Gar nichts.
Richtig.
Das heißt, ja. So, er macht sich gar keine Gedanken über den Feind. Das kommt ja erst später dann.
Genau. Ne? Und Diego ist halt, der erzählt zwar von dieser Dracheninvasion, aber das könnte ja jeder x-beliebige Scharlatan sein. So, wenn Diego vielleicht das Auge Innos auch erwähnt hätte, dann wäre es vielleicht auch mit Diego gegangen. Hätte vielleicht auch Diego, genau, den Auftrag, ja, bekommen. Und der Held hat einfach gut argumentiert, ne, was du gerade schon gesagt hast, kannst du es mir leisten, mir nicht zu glauben, wenn ich die Wahrheit sage. So, ja. Da hat natürlich Lord Hagen das Risiko. Klar, wenn Lord Hagen hat ja eigentlich, der hat ja eigentlich nichts Schlimmes jetzt davon, wenn er den Helden jetzt ins Minental schickt, weil die Wahrscheinlichkeit, wenn er ihn nicht kennt, dass er stirbt einfach in so einem Todestal, ist halt relativ hoch. Also hat Lord Hagen dabei nichts verloren. So, und wenn er jetzt sogar den Beweis bekommt von Garon unterschrieben, ne, dann kann er ja, dann weiß er ja, dass er ihm ja vertrauen konnte. So.
Ja, und erstmal das und auch wenn er das Auge ihm zum Anlegen gibt. Er weiß ja genau, er geht ins Kloster und die Magier würden es ihn aushändigen und die würden ihn im Auge behalten.
Ja.
Auch das, so davon geht er ja erstmal aus. Er wusste ja zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass es gestohlen wurde.
Ja, stimmt,
oder wird. Ja. Und er gibt ihnen dann diese Ermächtigung, das Auge Innos zu tragen und er sagt ja, nur ein erwählter Innos kann das Auge tragen. Also, naja, es wäre erstmal vielleicht eh nichts passiert. Selbst wenn er nur irgendein Scharlatan wäre, der sagen würde, hey, ich... Ne, ein Deal ist ein Deal, dachte sich Lord Hagen wahrscheinlich. Ich habe es ihm versprochen, so, er darf es probieren. Und wenn dann was passiert, dann haben wir ja einen Streiter Innos auf unserer Seite. Also.
Genau. Und Lord Hagen ist ja auch ein Mann von Ehre. Also kann der Held auch davon ausgehen, dass Lord Hagen ebenfalls sein Wort hält, wenn er jetzt für ihn auf diese Todesmission geht, auf diese vermeintliche Todesmission.
Ja.
Ja, und eine zweite Sache. Wieso steht in Bengars Haus ein Doppelbett, wo es keine Frauen gibt? Gab es vielleicht einen anderen Grund, weswegen Bengar unbedingt wollte, dass Malak ins Kapitel 3 zurück zum Hof kommt? Zwinker-Smiley.
Ja, ich habe da, glaube ich, doch schon mal drüber geredet, dass ich glaube, dass Bengar ein Verhältnis zu Pardos hat.
Ja, genau, da hat man schon mal drüber gesprochen. Ja.
Ne, und da gibt es auch eine nette Fanfiction von Grachnarg. Die geistert irgendwo rum.
Und ich glaube auch, das war sogar die Folge, wo mein Kumpel Balin dabei war, der von der Schmiede Erdenfeuer. Weil da wurde auch, da haben wir auch, glaube ich, mal nicht drüber gesprochen.
Warum es keine Doppelbetten gibt, ne?
Warum es im Mittelalter generell keine Doppelbetten eigentlich gab. Warum das eigentlich so ein Trugschluss ist. Weil
richtig.
Mann und Frau haben damals nicht das Bett geteilt im Normalfall. Selbst in der Ehe nicht. Also das war eigentlich damals nicht so gang und gäbe, wie es einfach heute der Fall ist, dass man sich seinen Partner einfach aussucht und mit dem in die Kiste springt. So, das gab es halt damals im christlich dominierten Mittelalter einfach nicht. Und dementsprechend ist das auch so ein bisschen so ein Trugschluss. Ja. Aber ja, Pardos oder vielleicht mit Malak oder ach, vielleicht hat Bengar auch mit jedem was von seinen Knechten, kann ja auch sein. Es wäre ja auch nicht
schlimm. Er mag auch einfach den Platz, ne?
Ja, also, ja, ich ja glaube, genau.
Viele von uns schlafen auch in einem Doppelbett alleine.
Richtig. Also, wenn mir da mal danach ist, dann klappe ich die Couch aus und dann passen da drei Leute drauf und dann schlafe ich halt alleine drauf. Also, es geht auch.
Ja.
Genau. Ja, Dankeschön, Osoma, für deinen Input.
Manuel M. hat geschrieben: Mögliche Frage für den Podcast. Mit welcher Fraktion aus Elex würdet ihr euch am ersten identifizieren und warum? Welche Fraktionen werden bei Elex 2 noch fortbestehen? Anhand des Previews kann man das ja nur erahnen.
Also definitiv, wenn ich aus dem Bauch raus sagen müsste, würde ich sagen die Berserker. Mhm. Weil ich mag einfach, die meisten, die mich länger verfolgen, die wissen, ich bin eher der Magie-Typ. Also wenn ich die Möglichkeit im richtigen Leben habe, jetzt nach so einer Apokalypse Magie zu wirken, durch irgend so eine neue Substanz, die auf die Welt gekommen ist, ich glaube nicht, dass ich mich um Technik scheren würde. Glaube ich nicht, aber ich glaube, ich würde mich wahrscheinlich, wenn Elex real wäre, würde ich mich wahrscheinlich den Berserkern anschließen.
Mhm.
Ich bin auch eher so ein Naturtyp. Also ich gehe auch gerne in den Wald und bin Naturfreund geworden die letzten Jahre. Also ich glaube, der Berserker würde ganz gut zu mir passen.
Ja, ich sehe das ähnlich. Also ich würde mich wahrscheinlich von den Fraktionen, die gegeben sind, dann würde ich mich auch wahrscheinlich für die Berserker entscheiden. Auch wenn ich mit ihren Gesetzen teilweise finde ich, sie sind zu hart. Weil jemand nur, wenn der einmal Technik benutzt, und da ist auch die Frage, was ist denn jetzt Technik genau? Wo fängt das an, wo hört das auf? Weil ich meine, sie benutzen ja auch technische Mittel wie Wassermühlen und Flaschenzug und alles. Das ist ja auch schon eine Art Technik, eine frühere
ich weiß nicht,
Form davon.
Ist das nicht ein Unterschied, Mechanik und Technik? Ist das nicht irgendwie, kann man das nicht unterscheiden?
Von der Definition wahrscheinlich schon, ne? Aber ja. ich meine, müsste man jetzt nochmal sich genau die Definition angucken.
Ja, ja.
Nur ich meine, sie halt sträuben sich vor der modernen Technik, sag ich mal, ne? Und das ist ja zum Beispiel, wenn man dann naturbelassener lebt, sag ich mal, dann ist das ja ganz schön. aber ich finde, ihre Regeln sind halt ein bisschen zu hart dafür, dass die Leute in die Verbannung schicken dafür, wenn jemand zum Beispiel mal eine Waffe benutzt hat, um sich selbst zu verteidigen. Da sind ja Leute, da findet man auch so Briefe und Schreiben in Elix. Und da war das zum Beispiel neulich dann so ein Schreiben eines Verbannten, der wirklich hat gesagt, wie soll ich mich denn verteidigen? Er hatte einfach Angst. Er hat eine Waffe benutzt, um sein Überleben zu gewährleisten. Ne? Dann wurde er verbannt in ein noch schlimmeres Tal, wo noch mehr Kreaturen sind, und soll da ein Jahr lang leben und dann darf er zurückkehren. So. Ja, ist, weiß ich nicht, ob das die Erziehungsmaßnahmen sind, die ich unterschreiben würde, aber so vom generellen Aufbau von Goliath und so und wo es liegt und wie die Menschen da so sind und so, das ist eigentlich schon ganz cool, das gefällt mir.
Ich glaube, hinter diesem System mit diesen Verbannung in dieses Todestal steckt, glaube ich, ein System von, wir schicken da jetzt die Leute hin und die überleben und zurückkehren, sind richtige Hardcore-Berserker. Also die können wahrscheinlich einen Drachensnapper einfach erwürgen, so krass sind die geworden in dem Jahr. Vielleicht wollen die auf diese Art und Weise ihre Elite ausbilden, ne? Irgendwie, keine Ahnung. Ich finde, das ist ein guter Punkt, wenn wir beide dann in Goliath sind, wir sollten uns einfach uns Macht ergaunern oder erarbeiten und dann regieren wir Goliath und dann schaffen wir die Gesetze einfach, verändern wir die einfach.
Ja, ich könnte mir auch vorstellen, in dieser fetten Hotelruine da oben zu leben.
Ja, genau. Und wir teilen uns die Macht irgendwie. Es gibt ja irgendwie 3 oder 4 Clans in Goliath und wir zerschlagen die einfach und wir gründen 2 eigene Clans. Und dann gibt es quasi den
Jorgnesen und Kurganer, ne?
Genau, richtig. Gibt es den Jorgnesen-Clan, den Kurganer-Clan. Und ja. Jeder hat sich halt auf ein anderes Aufgabengebiet spezialisiert und dann läuft der Hase.
Genau.
Genau.
Finde ich gut. Und die Frage, welche Fraktionen werden in Elix 2 noch fortbestehen? Dazu haben wir ja schon ein bisschen Informationen bekommen. Ne? Ich glaube, es gibt auf jeden Fall auch mehr Fraktionen noch.
5, glaube ich, gibt es insgesamt.
5 und ich denke mal die alten 3 bekannten. Also man hat im Trailer bis jetzt noch nicht viel von den Outlaws gesehen. Ne?
Also es wurde immer mal geschrieben, auch unter meinem React zum Trailer, dass dieser eine Typ, von dem ich gesagt habe, es wären die Kleriker, dass das nicht die Kleriker, sondern die Outlaws sind. Aber für Outlaws, sahen mir einfach nicht wie Outlaws aus. Also die Rüstungen sahen mir viel zu Kleriker-Style-mäßig aus irgendwie. Aber kann sein, dass die Kleriker und die Outlaws vielleicht zusammengelegt wurden oder so. Ist schwer zu sagen. Also,
Und dann gab es aber noch diese neue Fraktion, die aussah wie eine Mischung aus Outlaw und Kleriker. Also beides, ne? Also die gab es ja auch noch.
Ja, die meine ich eigentlich.
Ach so, die meinst du eigentlich.
Genau, okay. Also man sieht ja in diesem Announcement-Trailer, sieht man diesen Rat, wo so 3 Fraktionen da sind und Jax steht in der Mitte und muss denen halt das erklären. Und das sind ganz klar Alps, Berserker und diese Kleriker-Outlaw-Mischung-Truppe, wo ich gesagt habe, das sind eigentlich Kleriker. Aber ja, mal gucken. Also ich bin sehr gespannt. Ich denke, die Berserker und die Alps werden es auf jeden Fall weitergeben.
Ich weiß halt noch, ich denke, ich könnte mir vorstellen, dass die Outlaws so eine richtige Gegenpartei diesmal sind, weil jetzt keine großen Elex-Spoiler, aber am Ende, die Outlaws sind nicht so begeistert von dem, was man macht. Wenn du dich erinnerst.
Ja,
ne? Da gibt es ja auch einen Anführer und der glaubt einem auch einfach nicht.
Ja. Ne? Ja, so. Ich mochte die Outlaws prinzipiell nie. Also ich habe auch einen Outlaw-Spielstand angefangen, aber ich muss sagen, ich habe da irgendwie nach 10 Stunden abgebrochen, weil die mir einfach unsympathisch sind. Habe ich keinen Bock drauf. Die haben so eine,
ja,
so
das
eine
ist
Mentalität,
halt,
mag ich nicht.
Ja, das ist halt so dieses Raue und alle sind so arschig und betrügen sich gegenseitig und ja, das da muss man mit klarkommen.
Ja, das stimmt. Ja. Ist ja gut inszeniert, ja, wenn ich keinen Bock drauf habe. Dann kann man ja davon ausgehen, dass Piranha Bytes ihren Job gut gemacht haben und die Stimmung rübergebracht haben. Ja. Also es soll jetzt nicht negativ sein.
Zum Beispiel die Kleriker mag ich aber auch nicht. Die sind mir alle so zu förmlich und dann immer dieses Gelaber so, ne, mit ihrem
Kalan. Ja.
Ne? Ja. Und das gefällt mir dann auch nicht. Weil die auch alle so, ja, immer so strikt sind. Ne? Die haben auch halt ihre Regeln, ihre Gesetze und wer das nicht befolgt. Außerdem haben sie diese Suggestion halt brainwashen da die Leute voll, ne? Weil es gibt ja selbst bei Elex diese Möglichkeit, dass du auch, dass dir das auch passiert. Dann wachst du einfach im Klerikerlager wieder auf. Da gibt es so einen Typen, der läuft einfach rum und da war ich mal versklavt da die Leute. Ne?
Das ist eigentlich voll geil, ey. Also ja, nicht im echten Leben jetzt geil, aber dass man das im Spiel quasi, geht, ja, dass das so geht, das wusste ich noch gar nicht.
Also da gibt es so eine Patrouille von den Klerikern und wenn du da die falschen Antworten gibst dann wachst du einfach im Hort der Kleriker auf.
Das ist ja abgefahren. Ja. Ja, also ich muss sagen, Kleriker wäre meine zweite Wahl nach den Berserkern, muss ich sagen. Weil ich mag es, wenn man so einen klaren roten Faden hat irgendwie. Also ich glaube, wenn man sich halt an dieses Ziel mit diesem fast schon krankhaften Glauben an diesen Kalan da irgendwie festhält, das hat trotzdem irgendwie seinen Charme, muss ich sagen. Es ist zwar eine Sekte und es ist auch alles ein bisschen extrem, aber ich mag, also zu wissen, dass ich selber diese Suggestionsfähigkeit habe und Leute beeinflussen kann, das würde mir so ein gewisses Maß an Macht verleihen. Und geben so, ich glaube, das würde ich nicht ablehnen, muss ich ganz ehrlich sein.
Ich muss da sagen, da würde ich immer, wenn ich die Berserker nicht hätte, da würde ich mich noch arrangieren mit den Gesetzen und vielleicht da gucken, dass man, wie du meintest, so ne, ein Rat gründet, vielleicht abstimmen oder sowas, ne, darüber. dann würde ich wahrscheinlich, bevor ich zu den Klerikern gehe, würde ich wahrscheinlich wirklich eher zu den Outlaws gehen. Weil dann denke ich mir so, liebe, dann habe ich zwar eine riskante Freiheit, aber zumindest habe ich eine Freiheit, eine wirkliche.
Ja, verständlich.
Jo.
Okay,
danke, Manuel.
Dankeschön. Schwerer Ast, der hat geschrieben. Ein eventuelles Podcast-Thema. Was denkt ihr, ist vor Vinos Schwarzbrennerhöhle passiert? Ist dieses Massaker entstanden? Wie ist dieses Massaker entstanden? Wer waren die ganzen Leute? Wurden sie von den Orks getötet, die unweit von der Höhle im Wald lauerten? War es womöglich ein Kampf unter Schwarzbrennern, um das beste Versteck aus dem Vino als Sieger hervorging? Oder war es eine Lieferung von 100%igem Alkohol, der durch unsachgemäßigen Transport explodiert ist? Fragen über Fragen.
Das Thema hatten wir schon mal in einer Podcast-Folge.
Ja, ich meine auch, dass wir das schon mal hatten. Aber ich weiß nicht mehr, wie unser Ergebnis bei der Diskussion war.
Wir hatten auch Orks und wir hatten die Banditen halt, die umherstreifenden Banditen, glaube ich. Die waren auch noch eine. Und ich glaube, es macht. Ich denke, vorher, bevor die Orks und auch andere wilde Tiere kamen, so, weil ich meine, da laufen ja auch Schattenläufer und alles mehr vermehrt rum. Und später, je mehr die Kapitel voranschreiten, auch noch schlimmere Kreaturen. Mhm. Ne? Ich glaube, früher war da mehr los auf Korinnes und die sind mehr rumgewandert, ne?
Ja, ja.
Die Leute mit ihren Karren, weil früher gab es ja fahrende Händler. Wir hatten auch schon diese Logiklücke, wo wandern die überhaupt hin? Aber gehen wir mal davon aus, dass sie irgendwo hingewandert sind.
Ja.
Ne? Und dann irgendwann die Orks kamen, Spättrupps, und da sind ja gar nicht so wenige, da ist eine Ork-Elite in dem Wald, da sind mehrere Krieger und unterwegs und die können schon so ein ganzer Karren und da liegen ja auch Waffen und so rum, also da war vielleicht auch eine größere Truppe von Leuten. Ja, vielleicht waren es auch Flüchtlinge, die von irgendwo herkamen und in die Stadt wollten, das kann auch sein. Mhm. Und die wurden dann von Orks oder von Banditen überfallen, denke ich. Also das.
Genau, also da ist auch, meine ich, ein Schamane irgendwo in den Wäldern und ich glaube, vielleicht schließt das eine das andere ja nicht aus. Ne? Er hat ja hier auch geschrieben, war es eine Lieferung von reinem 100%igen Alkohol, der durch unsachgemäßen Transport explodiert ist. Also ich mag den Gedanken, ja, dass das dort abgebrannt ist, weil ich meine, da gibt es auch so ein paar Brandstellen. Also ich meine, dass da auch raucht. Ne? Vielleicht gab es ja einen Ork-Angriff und der Schamane hat einfach so einen Karren da einfach in die Luft gejagt.
Was auch sein könnte, das könnte natürlich auch sein, aber was auch sein könnte, ist, dass es Banditen waren, die dort gelagert haben, die hatten einen kleinen Unterschlupf und dann kamen Orks und haben die fertig gemacht, das geht ja auch.
Das geht auch, ja.
Aber ein Schamane ist in dem Wald nicht. Das hast du in einer Folge, ja, ich bin mir eigentlich sehr, sehr sicher. Mm, also, okay. Weil du warst in einer Folge mal bei mir auch in einem Let's Play zu Gast und da hast du auch gesagt, dass dein Schamane war und ich war mir da nicht sicher, aber ich habe mal nochmal nachgeguckt, weil ich neulich, ich drehe ja immer mal wieder die Gothic-Videos und dann fliegt man ja da durch und das ist wirklich kein Schamane.
Okay, nee, dann glaube ich dir das. Also, du bist da mehr drin, glaube ich, als ich, deshalb ist das okay. Aber
ist auch nicht schlimm.
Ja. Okay, Dankeschön, schwerer Ast, der.
Danke. Rido Burrido hat geschrieben: Hallo ihr beiden, ich bin seit langem ein Fan der Piranha Bytes Spiele und habe durch Gothic sogar einen sehr guten Freund, Alexander, kennengelernt. Da wir beide regelmäßig euren Podcast hören, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr ihn einfach mal im Podcast grüßen würdet. Ja, Grüße an Alex.
Alexander, grüß dich. Moin, wie geht's so?
Das war's schon.
Ach so, also ich dachte, da kommt jetzt noch eine Frage.
Ich kann aber noch einen weiteren Kommentar
machen. Ja, mal.
Schattenläuferhorn hat geschrieben: Moin. Mal eine Frage, die ich interessant finde. Gefühlt 80% der Gothic-Community, mich eingeschlossen, haben das Spiel durch ihren großen Bruder kennengelernt und dann bis heute gespielt und geliebt. Was ist aus den großen Brüdern geworden? Bei mir ist das so, dass ich seit klein an immer mit Gothic gelebt habe. Ich glaube, nach dem ersten Teil hat mein großer Bruder das Thema Gothic für sich beendet. Es scheint, dass diese ganzen ominösen Brüder oft nicht dabei geblieben sind, im Gegensatz zu den kleinen Brüdern. Wie seht ihr das?
Also erstmal zum Name Schattenläufer oder Schattenläuferhorn hat das geschrieben, ja? Mhm. Da habe ich neulich unter einer Wir zocken uns noch Folge, hat Schattenläufer einen Kommentar geschrieben und Schattenläuferhorn hat darauf geantwortet: Yo, Bro, ich bin an deinem Kopf. Und dann haben die so einen Dialog gestartet. Das fand ich mega witzig, wollte ich nur kurz gesagt haben.
Sehr geil.
Ich kann jetzt nur von meinem großen Bruder natürlich sprechen, der auch hier ganz herzlich gegrüßt sei. Ich weiß nicht, ob er den Podcast hört, aber ich glaube nicht. Der ist mit dem Thema Videospiele allgemein komplett durch. Also der ist jetzt mittlerweile 30 und hat ganz andere Prioritäten in seinem Leben. Und der hat damals schon, als er mir Gothic 1 damals in die Hand gedrückt hat, hatte der schon nicht mehr gezockt oder nur ganz, ganz wenig. Ich war, wie gesagt, damals so ungefähr 10 oder so, werde ich wohl gewesen sein. Und er war da aber schon 17 und steckte da schon mitten in Ausbildung, Schule, glaube ich, und oder war halt andersweitig schon beschäftigt und eingebunden und hatte da gar nicht mehr so viel Zeit zum Spielen. Und er hatte das damals zu einer Zeit gespielt, da war er selber noch in der Schule gewesen mit einem Kumpel und ich glaube, Gothic 2 hat er auch nie gespielt, also meine ich. Ich habe den zwar wahrscheinlich immer wieder mal versucht, da drauf irgendwie zu bringen, aber ich glaube, es ist nie so richtig bei ihm gelandet. Also Gothic 1 hat er gespielt damals mit einem Kumpel und als ich dann irgendwann alt genug war für Videospiele, hatte er schon wahrscheinlich, da war der schon in einem Status, wo er schon gar nicht mehr Gothic gespielt hat, glaube ich. Und von daher, ja, ich weiß nicht, ob das mit den allen anderen großen Brüdern auch so ist. Ich weiß nicht, wie war das bei dir nochmal?
Also, bei mir ist auch so, dass mein großer Bruder mir das ja damals gezeigt hat. Und das ist der übrigens, der die Witcher-Videos macht. Ne?
Ja,
ich muss ihn
ja
raus, der hört ja auch zu. und ja, er ist 10 Jahre älter als ich und er spielt viel weniger Gothic. Aber er hat neulich zum Beispiel noch Legend of Asun komplett durchgespielt. Ne? Und hat auch viel Spaß damit. Aber jetzt will er auch erstmal wieder eine Pause davon haben. Aber ich glaube, das würde uns ja ähnlich gehen. Ich wette, wenn wir jetzt unsere YouTube-Kanäle nicht hätten, dann würden wir auch viel weniger Gothic spielen.
Ja, auf jeden Fall.
Dann würden wir es vielleicht einmal im Jahr durchspielen. Und dann, ja.
Boah, also ich bin ganz ehrlich, wenn ich jetzt meinen YouTube-Kanal beenden würde und auch kein Twitch mehr machen würde, gar nichts. Ich glaube, ich würde Gothic 3, 4, 5 Jahre nicht mehr anfassen.
Na okay, das ist ja jetzt schon noch mal was anderes, weil du es jetzt schon 9, 10 Jahre gemacht hast, ne?
Ja.
Aber zum Beispiel, ich weiß, dass ich auch viele der Gothic-Mods, die ich gespielt habe, gerade diese Total Conversions, hätte ich wahrscheinlich nie angerührt, wenn ich auch keinen YouTube-Kanal hätte. Also das ist viele von unseren Spielverhalten in Bezug auf Gothic kommt ja genau daher, weil man das als, man sieht, ja okay, es macht mir Spaß, Gothic zu spielen,
ja,
aber es kommt auch gut an, wenn ich das spiele. Es ist ja beides, ne?
Ja.
Und, genau. Und von daher, ja, aber ich bin auch dankbar dafür, sonst hätte ich viele coole Mods nicht gespielt und hatte viele coole, witzige Stunden, ne? Aber ich glaube, bei den großen Brüdern ist es halt so, viele von euch, weiß nicht, haben da noch einen eher anderen Bezug, weil die waren vielleicht da, wie du schon sagst, auch schon älter, hatten da schon zu der Zeit andere Sorgen, ne? Und es kommt auch immer auf den Typ an, ne? Es gibt vielleicht auch jemanden, der hat seinen kleinen Bruder gezeigt, der kleine Bruder hat es einmal gespielt und dann wieder und der große Bruder ist bis heute dran, ne?
Ja, da gibt's sicherlich auch so Szenarios, das stimmt. Ja, also wie gesagt, wir machen es ja eigentlich hauptsächlich ja wirklich nur wegen YouTube, oder also ich zumindest auf jeden Fall. Und Gleiches Ding. Also ich werde jetzt so viele Mods gar nicht kennengelernt, wenn ich jetzt nicht für Content für YouTube irgendwie recherchiert hätte. Sonst wäre ich da auch nie so in dieser Szene drin gewesen. Also es gibt ja noch diese Modder-Szene oder die Mod-Spieler-Szene, die ja schon damals, als es die ersten Total Conversion Mods gab, so zum Beispiel zur Zeit, wo Dicorec rauskam, das muss irgendwann 2003, 4, 5 irgendwas gewesen sein. Ich weiß nicht, lass mich lügen. Da habe ich ja damals noch gar nicht drüber nachgedacht, überhaupt Videospiele zu spielen. So, da war ich noch so weit weg davon. Und damals gab es halt schon Leute, die jetzt in unserem Alter waren, also die damals in unserem jetzigen Alter waren und die das schon so geatmet haben und die heutzutage aber Familie haben, verheiratet sind, Kinder haben und die einfach gar nicht mehr drüber nachdenken können, noch überhaupt Videospiele zu spielen. Und ich glaube, so geht es uns in vielleicht 5 Jahren, 10 Jahren, geht es uns vielleicht genauso, dass wir dann, keine Luft mehr für sowas haben.
Kommt immer darauf an, was man will und wie man sich diese Prioritäten setzt. Für viele Leute ist das ja auch Computerspiel mal einfach so ein Ausgleich zum Alltag.
Ja,
ne?
Ja, richtig.
Dass man sagt, okay, abends setze ich mich noch eine Stunde hin und zock einfach ein bisschen was. Ne?
Ja, ja.
Vielleicht wird es dann auch Gothic sein, mal gucken.
Wer weiß. Also ich werde auf jeden Fall bis zu meinem Tod, werde ich das Spiel trotzdem immer mal wieder spielen. Aber es wird jetzt nicht so, es wäre jetzt wahrscheinlich nicht so inflationär, wie ich es heutzutage mache.
Ja. Aber vielen Dank für die Frage, Schattenwolferhorn.
Jo. Mr. Blue Sky hat geschrieben: Gute ihr zwei, kurz vorweg, ich habe die Folge noch nicht gehört. Falls meine Frage hier zufällig beantwortet wurde, ignoriert mich einfach. Ich weiß, es wurde irgendwann schon mal über Hintergrundgeschichte beim Helden gesprochen, aber vielleicht könnt ihr mir trotzdem nochmal eure Meinung dazu sagen. Ich spiele gerade Legend of Azun und für mich macht es absolut keinen Sinn, sich dem freien Lager anzuschließen. Genauso ist es für mich in Risen 3 mit den Magiern. Warum sollte ein königstreuer Gesandter bzw. ein berühmter Piratenkapitän sich einer Fraktion anschließen, die genau dem Gegenteil vom bisherigen Leben entspricht? Die Entscheidung, diesen Fraktionen anzuschließen, würde die Spiele für mich, Achtung, persönliche Meinung, viel weniger immersiv machen als alle anderen oder viele andere Kleinigkeiten. Die beiden Fraktionen scheiden leider für mich aus. In Elex ist es viel besser gelöst und ich hoffe, Elex 2 geht da einen ähnlichen Weg. Wie seht ihr das? Seid ihr da bei Legend of Azun oder bei Risen 3, seht ihr das da genauso? Ich habe nichts gegen Hintergrundstory, aber bei den zwei Spielen nimmt mir sie zwei Fraktionen wegen der Hintergrundstory. Sorry, not sorry, es ist so ein langer Kommentar wurde, aber ich will noch ein paar Zeilen, da ich noch ein paar Zeilen übrig habe. Toller Podcast, tolle Gespräche, ihr seid eine tolle Kombi. Immer wieder super Unterhaltung, weiter so, ja, mehr.
Danke. Ja, zum Beispiel bei Risen 3, man ist Piratenkapitän, aber man hat ja dann seinen Geist verloren, ne? In der Story, so. Und man will dann, gegen das Schattenreich kämpfen. Man sieht, das ist der einzige Ausweg. Man hat sich selbst dazu berufen, okay, ich muss jetzt das Böse aufhalten. Und dann schließe ich mich einer Fraktion an. Welche Fraktion das ist, ist ja prinzipiell egal. Dann geht es ja gar nicht mehr darum, um zu sagen, hey, die sind mir jetzt sympathisch und ich habe mein altes Leben jetzt aufgegeben, um jetzt Magierwächter zu werden, sondern man sieht, die sind stark, die haben die Mittel, ne? Die haben Magie. Mit der Magie kann ich die Schatten bekämpfen. Und das ist dann der Hauptgrund, warum man sich anschließt. Also man macht das, was getan werden muss. So wie, ich glaube auch nicht, dass der Held von seinen Charaktereigenschaften, die er sonst an den Tag gelegt hat, eigentlich der perfekte Magier ist oder der perfekte Paladin. Ne?
Überhaupt nicht.
Weil er, ne? Aber er macht das und er macht es, damit er zu seinem Ziel kommt. Ne? Und das sind eher die Gründe. Und du hast ja die Freiheit des Spiels und deswegen ist es auch völlig in Ordnung, wenn du dich mit der einen Gruppierung mehr identifizieren kannst als mit der anderen. Das soll ja auch so sein. Aber wenn du einfach nur von dem Charakter selbst ausgehst, der macht das nur, damit er sein Ziel erreicht. Und es gibt, glaube ich, da keinen anderen Grund. Und genauso sieht es halt auch der Legend of Azun-Held ja auch. Also er ist ein Abgesandter des Königs und er sieht sich, in einer Situation, wo er nicht rauskommt, wenn er nicht irgendwelche Hilfe hat. Und deswegen ist ihm das auch völlig egal. Und du entscheidest ja für ihn. Aber was du, es steht ja alles offen, ne? Ob der jetzt Magier wird, sich der Garde anschließt da auch oder ein Söldner im freien Lager, ne? Das ist völlig egal. Hauptsache, er kommt zum Ziel, ne?
Ja, die Gilden sind halt immer Mittel zum Zweck. Also, um die Story ja auch voranzutreiben. Ich kann es, in gewisser Weise kann ich es schon verstehen so. Logischer wäre für den Gesandten des Königs in Legend of Azun, dass er halt sich der Stadtwache anschließt, um schneller an sein Ziel zu kommen, mit dem Fürsten zu sprechen. Da kann man sicherlich drüber streiten, aber bei Risen oder bei Elex oder allgemein Piranha Bytes Spielen ist es, ne, wie du es gerade schon erzählt hast, da ist es ja immer, da spielt die Hintergrundstory eigentlich weniger eine Rolle. Deshalb hat man ja bei Gothic ja auch darauf verzichtet, dass er halt eine Hintergrundstory hat, weil sonst kommt man genau in solche Erklärungsnöte bei der Story, beim Storydesign. Von daher, ja, also ich kann nachvollziehen, was Mr. Bluesky mir hier sagen möchte. Ja, aber wir haben ja, du hast ja jetzt gerade schon ziemlich schlagkräftig gegenargumentiert. Oder, also was heißt gegenargumentiert, aber du hast deine Sicht argumentiert und der würde ich mich auch anschließen.
Es geht ja halt auch rein gameplay-technisch um Spielvielfalt. Ja. Ne? Und dann, sag ich mal, dass man immer, wenn man jetzt nochmal einen neuen Durchlauf anfangen würde, dass man noch was anderes sieht, was anderes spielen kann. Bei Elex ist es ja genauso. Du bist da Jax, du warst ein Alp. Da würde man vielleicht auch sagen, ja, du hattest ja vorhin ein sehr technisches Leben, deswegen sind die Kleriker die erste Wahl. Aber muss ja gar nicht sein, du kannst ja auch dann auf einmal umschwenken und sagen, nee, die Magie von den Berserkern, das ist jetzt das Ding, was ich benutzen will. Ne, ich lege die ganze alte Technik ab, sag ich mal. Ne?
Genau, und so gesehen, Menschen verändern sich ja auch. Also nur weil ich eine Ausbildung im Einzelhandel gemacht habe zum Beispiel, heißt es ja nicht, dass ich jetzt bis an mein Lebensende im Einzelhandel arbeite. Ich kann ja auch nochmal umschulen nach 5 Jahren oder so. Und was ganz anderes machen. Ne? Und Menschen verändern sich ja auch. Und deshalb, nur weil du früher ein fetter Piratenkapitän warst, heißt es ja nicht, dass du später irgendwie ein frommer Magier sein kannst. Theoretisch.
Natürlich, genau das.
Okay, dankeschön, okay. Mr. Bluesky. Bluesky.
Danke, danke. Brotherhood hat mal wieder einen riesigen Fragenkatalog uns zukommen lassen. Und wir fangen einfach mal an. Meint ihr, Fleischwanzen wären im echten Leben wirklich so groß, wie sie im Spiel dargestellt werden? Oder sind die im Spiel nur so riesig, damit man sie halt noch irgendwie gut sehen kann? Wenn man so drüber, nachdem sie die Ekel... Den Viecher, ja, echt gigantisch. Okay, da fehlt. Ne? Das ist der Satz, das steht da so.
Ja, ist okay. Ist
was glaubst du? Sind die in echt, sollten die so groß sein? Oder sind sie nur wie die Erzbrocken, was du meintest, größer dargestellt, damit man sie besser erkennt?
Also, ich glaube, das eine schließt das andere nicht aus. Also, die können aus Gameplay-Sicht halt so groß dargestellt sein, damit man sie halt besser sieht. Aber die können ja auch aus spielerischer Sicht halt auch so groß sein. Ich meine, es gibt ja relativ groß, ich meine, so die echten Tiere
in Real
Life wären wahrscheinlich so größere Asseln. Irgendwie, ich weiß nicht, wie groß jetzt eine Assel ist, die ist wahrscheinlich kleiner, aber vielleicht gibt es ja in Südamerika irgendwelche krassen Viecher, die oder in Australien, die einfach wirklich so groß sind. Also das kann ja sein. Von daher, das eine schließt das andere, glaube ich, nicht aus.
Also, Riesenasseln wären bis zu 20 cm groß. Ich sehe gerade Bilder bei Wikipedia und die sind schon sehr unappetitlich. Warte mal, ich kann dir mal.
Nee, lass. Ich hab wieder zugemacht. Ganz schlimm, kann ich nicht sehen.
Okay.
Leute, googelt bitte nicht Riesenasseln.
Googelt bitte jetzt Riesenasseln.
Nein. Oh
Mann. Okay. Ja. Also, ich war halt nah im echten Leben.
ja, vielleicht hat man das wirklich adaptiert. Ja.
Es gibt ja Leute, die sie sogar essen.
Ach, ist ja widerlich. Da muss ich gerade an diesen Waffenknecht aus der Burg denken. Wie hieß der hier? Brutus.
Und der Held sagt einfach, man gewöhnt sich dran. Hast du noch eine Frage? Weil ich würde dann immer wechseln.
Achso, Entschuldigung. Tezuka hat geschrieben, ich fände es richtig geil, wenn man einen Mod machen würde, wo das Schiff nicht gestohlen wäre, sondern sagen wir mal nur, also hier geht's um Gothic 3, sondern sagen wir mal nur geplündert ist, sodass man nicht mit OP-Sachen startet und dennoch es irgendwie als Basis ausbaubar wäre oder als Treffpunkt, wo man dann Leute seiner Fraktion sammeln könnte, Schlachten planen könnte, zum Beispiel Revolutionen, wo man dann vielleicht mehr Soldaten als Unterstützung hätte. Das wäre doch eine nice Sache, finde ich. Es ist jetzt zwar keine Frage, aber ich habe es trotzdem reingenommen, weil das finde ich tatsächlich echt einen coolen Gedankengang. Was denkst du dazu?
Ja, ich habe ja schon öfter darüber geredet, dass ich es cool finde, wenn es so ein Hub geben würde. Und wenn man Adea hat und dann gleichzeitig noch das Schiff irgendwie als Hub und wird das so ausbauen, das wäre dann so ähnlich wie bei Risen 2 oder 3, ne?
Ja.
Da hast du es ja so, dass du immer wieder zum Schiff zurückkehrst und fände ich gar nicht schlecht. Generell wäre es auch cool, wenn es andere Schiffe geben würde, dass die Asi nochmal andere, so, ne, so Korsarenschiffe hätten vielleicht auch und die Orks auch irgendwelche Galeeren. Davon hört man zwar immer, aber man sieht sie nie.
Ne? Ja, stimmt.
Und generell haben wir auch schon darüber geredet, dass die Städte keinen Hafen haben und sowas, ne? Ja, also, das ist alles ein bisschen merkwürdig, aber ja, also würde mir auch gefallen, auf jeden Fall.
Ja, das wäre halt so ein Ding für einen für einen abschließenden Gothic-Epos, wenn man jetzt mal wieder anfängt zu spinnen, so, ne? Also ein finales Gothic, wo man alle Locations des gesamten Universums wieder besuchen kann, so ein bisschen im Witcher 3-Stile. Quasi mit so einer Überquest, wo man überall gezwungen ist, hinzugehen irgendwie. Und man hat dann dieses Schiff. Man kann dann mit diesem Schiff quasi von Myrtana nach Kurines und nach Irdorath und zu den südlichen Inseln und nach Varant und was weiß ich. Und unterwegs gibt es halt, ne, sogenannte orkische Galeeren, mit denen man dann so Seeschlachten auch machen kann oder so. Also so ein Mix aus Witcher 3 und Assassin's Creed Black Flag vielleicht. Das würde sich halt wirklich super anbieten irgendwie. Ja,
ja, das wäre schon...
Bisschen ausschweifender jetzt gedacht, ja.
Ja, aber klingt gar nicht mal so uninteressant. okay, das war's?
Ja, ja.
Okay. Okay, Brotherhood, ne? Nächste Frage. Wurde eigentlich je geklärt, warum die Freunde des Helden in der Barriere gelandet sind? Ich meine, was zum Beispiel wird denn Lester angestellt haben? Ja, haben wir auch schon drüber geredet, wird im Comic ein bisschen erläutert, ne?
Genau, also im Comic wird zumindest die Story ein bisschen von Milton genauer dargestellt, so. Aber Milton trifft halt die anderen drei schon im Knast, die schon eingekerkert wurden. Da wird, glaube ich, angeteasert, was sie so getan haben. Genau kann ich es jetzt nicht wiedergeben. Ich müsste mir das PDF jetzt hier nochmal raussuchen, aber
Hat Lester nicht irgendwas gestohlen und dann hat er sich bei der Verhaftung zur Wehr gesetzt und hat jemanden umgebracht?
Kann sein. Nicht so? Kann sein, bin mir jetzt nicht sicher.
Milton ist desertiert?
Milton ist desertiert, genau, und hat dann aber dummerweise noch was geklaut und ist deswegen aufgefallen.
Dorn hat Kneipenschlägerei wahrscheinlich und hat aus Versehen dabei jemanden, ne, ein Missverständnis zwischen seiner Faust, einem Gast und ihm.
Genau, richtig. Oder er hat Gornhub ins Netz geholt, aber es war illegal oder sowas.
Das kann auch sein. Und Diego hatte, ja, wissen wir, was Gerbrand hat ihn in den Knast werfen lassen.
Ja, richtig, richtig. Genau. Achso, was war jetzt noch die Frage?
Ja, weiß man was über die Vergangenheit der Freunde? So, das war es eigentlich schon.
Ja, dann habe ich jetzt noch eine Frage von PK Charmant. Da haben wir aber auch schon drüber gequatscht. Vielen Dank für den tollen Podcast. Extra Spotify dafür runtergeladen. Boah, vielen Dank. Eine Frage, was würdet ihr verändern bei Gothic 3? Quest, Kampfsystem etc., da haben wir schon echt viel drüber gesprochen.
Ja, wirklich, also da haben wir in so vielen Folgen mittlerweile schon drüber. Wir könnten jetzt immer wieder sagen, aber
genauso wie wir auch schon unsere Freude zum Community-Story-Projekt, das haben wir auch schon im selben Atemzug meistens immer benannt. Und was sagt ihr zum Ende von Gothic 3? Ich glaube, da haben wir eigentlich auch schon oft drüber gesprochen. Ja. Würde ich jetzt auch nicht nochmal aufrollen. Vielen Dank für die tollen Let's Plays von euch und weiter so. Dankeschön, PK Charmant. Wie gesagt, ich kann jetzt nicht genau sagen, welche Folgen wir da jetzt über diese Themen gesprochen haben, aber guck dich da mal durch. Wir machen ja mal Timestamps in jeder Folge, wo du ja immer direkt sehen kannst, welches Thema wir gerade behandelt haben. Und ich glaube, wir haben Gothic 3 schon, also diese Fragen zu Gothic 3 schon, das eine oder das andere Mal schon behandelt.
Auf jeden Fall, ja. So, wie alt würdet ihr den Helden und seine Freunde einschätzen? Das hatten wir auch schon eigentlich, aber können wir ja nochmal im Schnelldurchlauf vielleicht.
Oh ja, da kann ich mich gerade gar nicht dran erinnern. Ich weiß nicht, Held, so hat man gesagt, glaube ich, Mitte, Ende 20 irgendwie?
Ja, also ich denke auch so Gothic 1, da wird er so knapp über 20 sein, Gothic 2 dann halt, ne, wieder, obwohl eigentlich ist es gleich ein Zeitraum, ne? Naja. Ich sag mal 24 und... 24, würde ich sagen, ist eine gute Zahl für den Helden. Weil es kommt ja oft noch so vor, dass ihn die Leute kleiner nennen. Und ich glaube, ab einem gewissen Alter passt das auch nicht mehr, ne? Ich denke, 24 ist noch jugendlich genug. Aber man ist auch schon erwachsen, ne?
Ja,
und hat so seine Lebenserfahrungen schon ein bisschen gesammelt und ja.
Ja, würde ich mitgehen.
Unter 30 auf jeden Fall.
Auf jeden Fall, ja. Bei Diego, ich glaube, da kann man gut 40, Mitte, Ende 40 sagen wahrscheinlich. Er hat halt so diesen Machete-Charme irgendwie.
Ja, ich denke, Diego ist sogar schon älter, weil er immer von seiner Erfahrung redet und so. Ich glaube, Diego ist schon über 50. Aber das ist nur meine Wahrnehmung von Diego.
Ja, ist so auch okay. Ja, und Gorn würde ich auch mal so irgendwas um die 40 sagen, Mitte 40 oder so wahrscheinlich.
Ja, so, weiß nicht, 35 bis 40 denke ich auch, ne?
Ja, und Milton ist wahrscheinlich der Jüngste. Der wird wahrscheinlich so Anfang 20 sein oder Ende 19 oder sowas wahrscheinlich sogar.
Ja. Und Lester würde ich so 30 schätzen.
Ja, würde ich auch sagen.
Ja. Okay, du hattest jetzt keine Fragen
mehr. Ich habe nichts mehr, aber ich suche mal nebenher noch das Roleplay raus, falls es eins gibt.
Ja.
Du kannst schon
mal weitermachen. Okay, dann mache ich einfach mal weiter, ne? Meint ihr, die normale Bevölkerung hat eigentlich mitbekommen, was der Held alles für sie gemacht hat? Also selbst Vatras, der eigentlich eher tief im Thema ist, labert einen in Gothic 2 dumm an und glaubt einen nur so halb, dass man den Schläfer verdroschen hat. In Gothic 2 kriegt die normale Bevölkerung von den Drachen eher weniger mit und wenn man dann einen erledigt, gibt's auch kaum Anerkennung. Wird das vom Spiel falsch oder zu wenig rübergebracht oder ist das wirklich so, dass der Held halt die Welt rettet und die Mehrheit gar nichts mitbekommt?
Da muss ich jetzt kurz an Merlins Zitat aus der letzten Folge hören, so, die Burg brennt, aber keinen juckt's. Ja. Also ich glaube, so ist es auch ein bisschen in dieser Gesellschaft von Gothic. Also das spiegelt eigentlich so ganz gut das mit, was man so aus unserer Gesellschaft so kennt. So die Allgemeinheit, die weiß es zwar, aber die weiß halt eben nicht genug darüber. Ne? Und ich meine, die Dialoge in Gothic 2 sind ja auch ganz gut inszeniert, ne? Was du öfters auch schon erwähnt hast. Man kommt irgendwie, nachdem man die Drachen getötet hat, aus dem Minental zurück und quatscht die Bürger an und die sagen, ja, ich habe gehört, die Paladine, denen soll es gelungen sein, irgendwie die Drachen zu besiegen und so. Ich weiß aber nicht, ob es stimmt, ne? Ist halt viel mit Buschfunk. Und ja. Mundpropaganda. Damals hat man halt kein WLAN oder kein Handy gehabt, wo man es mal schnell tickern kann, irgendwie,
weißt du? Und der Herold verkündet es ja auch lautstark dann, dass die Drachen besiegt wurden von den Männern von Lord Hagen, ne? Also da wird ja auch ganz, also das ist ja einfach Propaganda, was da betrieben wird. Und, genau. Aber ich meine, wie es so in vielen Fällen in der echten Welt auch schon passiert ist, ne? Also ja. Von daher ist das schon sehr realitätsnah und der eigentliche Held oder die eigentlichen Leute, die damit was zu tun haben, die gehen dann unter. Ich finde es auch sehr witzig, als erstmal sind ja die Banditen das Problem und sobald dann die Suchenden kommen, die Leute fangen ja an, so auch mutmaßen Verschwörungstheorien, ne? So dann rumzuerzählen, dann ist ja das Erste, was da auch gesagt wird. Ja, ich habe gehört, die Banditen haben sich mit Magiern zusammengetan.
Ja, so. Genau, ja.
Das ist halt so witzig immer. Das passt halt schon. Ich glaube, das ist schon sehr gut inszeniert von Gothic und das soll dir auch dieses Gefühl vielleicht geben, so keiner nimmt dich ernst, obwohl du alles gemacht hast, ne?
Ja, richtig.
Und auch die Drachenjäger, die lachen nicht aus, wenn du sagst, ja, ich habe die Drachen getötet und die Paladine, die sind die einzigen, die es dir glauben, ne?
Ja.
Weil die's, also die Paladine im Minental, die glauben es dir, weil richtig. Die es mitbekommen haben, ja.
Es ist, der Held kann ja nicht einfach mal mit jemandem da hinkommen, jetzt der eine hält Smartphone, filmt das Ganze oder livestreamt das irgendwie über Twitch, weißt du, so wie der Held gerade den Drachen irgendwie platt macht. So, es gibt ja halt kein Beweismaterial, so, dass der Held das halt wirklich war.
Ich meine, was er machen könnte, so einen Kopf abschlagen und den Kopf einfach mitnehmen und dann sagen, hier.
Ich stelle mir so, wie der Held so in schwerer Rüstung und wie so den Drachenkopf wie so einen Rucksack trägt, einfach weil der so groß ist. So, das fände ich geil.
Ja, aber ich meine, das macht Geralt hier, ne,
ja,
macht
ja
auch
stimmt.
Das. Der legt richtig. Auch so eine Trophäe und bringt sie dann, sagt, hier, das ist der Beweis, ne? Was gibt's einen besseren Beweis? Weil so einen Drachenkopf kannst du auch schwer faken, ne?
Zumindest zur damaligen Zeit. Ich meine, der nimmt zwar das Herz mit, der Drachen, aber ganz ehrlich, so ein Drachenherz, das kann
das
auch...
Das verbraucht er ja auch direkt wieder.
Genau, verbraucht es erstens mal und zweitens mal könnte das halt auch genauso gut das Herz einer fetten Kuh sein wahrscheinlich vielleicht. Kein Mensch weiß, wie ein Drachenherz aussieht, weißt du? Ja. Ich habe jetzt doch noch hier einen Kommentar von Suicide Panda auf Discord gefunden. Soll ich dir mal zwischenstreuen?
Auf jeden Fall.
Er hat auf Discord geschrieben, wie hättet ihr es eigentlich gefunden, wenn es in Gothic 3 eine richtige Orkstadt oder Festung gegeben hätte, wo die Orks ihre Heimat haben und von der aus sie den Krieg begonnen hätten. Finde es schade, dass die Orks sozusagen aus dem Nichts gekommen sind und keine richtige Kultur mehr haben.
Also die Orks sind ja über die Berge gekommen in Nordmar.
Richtig,
und dahinter ist wahrscheinlich sind ihre ganzen Städte und ihre Kultur, ne? Und die Leute, ich wette, ihre Familien und so haben sie da auch gelassen und werden dann Nahrung und so immer rübergeschickt haben wieder, ne? Sobald sie da in Nordmann auch ein bisschen was erobert haben und auch dann in Mythana. Aber ich fände es auch cool, wenn man alte Ork-Behausung hätte, wie auch in Gothic 1 und 2. Das hätte mir auch gefallen, wenn man noch alte Ork-Tempel oder was in Nordmann gerade, in so eisigen Höhlen, ne?
Yo,
da hat man ja die Ahnengräber, aber wenn da auch so Orkgräber werden, tief im Berg, das wäre auch sehr cool.
Das hätte ich auch, das finde ich fehlt auch wirklich so ein bisschen in Nordmar, so eine Ork-Tempelstätte. Ja, genau, also so eine, wie man es, man muss es jetzt nicht wie so ein Schläfertempel 2.0, aber zumindest so eine, wie so eine heilige Ork-Ritusstätte, wie der Ork-Friedhof oder so, das hätte ich halt fett gefunden. Also das wäre wirklich guter Punkt auf jeden Fall.
Ja, Was sagt ihr dazu, dass ältere Spiele so geil waren, weil es da nicht um Logik und Realismus ging? Beispiel: Man muss in der richtigen Reihenfolge gegen irgendwas schlagen, dann öffnet sich ein Durchgang. Heute muss alles plausibel sein und daher bleibt kein Platz mehr für Fantasie. Und damit geht auch mein Spielspaß verloren. Da hilft auch keine Grafik oder so. Ich weiß nicht genau, was du jetzt damit meinst. Du?
Guck mal. Ich überlege auch gerade. Ich glaube, er meint sowas wie wahrscheinlich, ne, man ist ja im Schläfertempel und muss halt irgendwie 3 Schalter betätigen, damit sich das nächste Tor zum nächsten Bereich im Schläfertempel öffnet, zum Beispiel. Und da folgt man ja nur der, in Anführungszeichen, Logik, dass man solche Zeichen interpretiert. Wo hat man das im Tempel schon mal gesehen? Hat man das Zeichen zuerst gesehen, das Gelbe, das Blaue oder das Rote? Wo hat man das gesehen? Welche könnten wichtig sein? So ein bisschen rätselmäßig. Ich würde schon sagen, dass das einer gewissen Logik folgt. Also das ist ja, die machen das ja nicht aus Spaß dahin.
Oder meinte er so Sachen wie, man drückt da einen Stein, aber 3 Meter weiter geht da irgendwie ein Tor auf und das macht keinen Sinn, weil das eigentlich über gar keinen funktionierenden Mechanismus verbunden sein könnte. Ne?
Ach so, meinte er das.
Vielleicht, dachte ich jetzt gerade, weil ich denke da zum Beispiel, das habe ich in meinem letzten Gothic 1 Let's Play auch gesagt, man ist ja mit Diego da in dieser Winde.
Ja.
Dann dreht er da irgendwo an der Winde, die ist an dem fetten Bergmassiv und auf der anderen Seite der Schlucht geht dann so ein Holzgitter da auf.
Ne? Ja, das stimmt.
Da denkt man sich, okay, wie funktioniert das? Da haben mir die Leute auch erklärt, das ist hier mit Wi-Fi, ne? Ein Bluetooth oder so. Ne? So geht das.
Ja, also das stimmt, das ist wirklich schwer zu erklären, aber ich glaube, es hat damals einfach Game Design technische Gründe gehabt. Dieser Fokusplatz war halt relativ am Beginn der Schlucht und wenn diese Winde halt direkt an diesem Platz da wäre, hätte man den Troll gar nicht bekämpfen müssen, rein theoretisch. Man hätte jetzt aber genau so gut sagen können, warum ist dieser Fokusplatz nicht hinter dem Troll einfach platziert worden.
Eben.
Aber da ist vielleicht einfach so gewesen, die Welt war schon da und man hat den Troll da erst im Nachgang, später wahrscheinlich.
Oder warum ist die Winde nicht, da fehlt irgendwie ein Stück oder ein Schalter oder so und den Hebel hat einer der Goblins geklaut, der beim Troll rumchillt. So,
das ja, oder sowas, können. Genau.
Es gibt genug Möglichkeiten. Richtig. Ja.
Also ich finde, sowas stört mich auch nicht in modernen Spielen. Also da habe ich jetzt aber auch noch nie so richtig drauf geachtet. Also wenn man irgendwie so ein Witcher 3 spielt oder ein weiß ich, so ein Kingdom Come Deliverance oder sowas, da haben wir es wieder. Da habe ich noch nie so richtig drauf geachtet. Also es kommt wahrscheinlich auch ein bisschen aufs Konzept an. Ich meine, Gothic ist ein Fantasy-Spiel und da gibt es auch Magie. Und jetzt kann keiner herkommen und mir erklären, dass das plausibel ist, dass aus so einem Runenstein da ein Feuerball rauskommt. Wenn wir anfangen, solche Dinge zu erklären, realistisch erklären wollen, da brauchen wir gar nicht anfangen. Also deshalb störe ich mich da auch nicht, dass da so eine Winde irgendwie am anderen Ende der Schlucht ist und auf der anderen Seite so ein Holzgitter da hochgeht. Also, ja. Schwierig.
Ja. Hast du noch eine Frage? Ansonsten mache ich weiter.
Nö, ich hätte aber das Roleplay, aber das war zum Schluss, würde ich sagen.
Ja, es sind ja noch ein paar Minuten. Ja. Ich glaube, 1-2 Fragen können wir noch machen.
Ja, auf jeden Fall.
Okay, wurde, glaube ich, auch schon beantwortet, aber meint ihr, dass durch den Helden seltene Tiere, wie zum Beispiel der schwarze Troll, ausgestorben sind? Es gibt ja kaum mehr und dann kommt der Held um die Ecke und murkst den einfach ab.
Also ich glaube, der schwarze Troll ist keine eigene Gattung, sondern der ist aus einer Mutation aus normalen Trollen wahrscheinlich vorgegangen, ist meine Vermutung. Also der wird wahrscheinlich vorher einfach mal ein normaler Troll gewesen sein, aber genetisch bedingt wird er einfach dann ein schwarzes Fell bekommen haben und hat sich wahrscheinlich mit irgendwelchen Pflanzen da steroidisch da hochgepumpt und sieht deshalb so krass aus. Weiß ich nicht. Also ich glaube, der schwarze Troll ist auch nur ein normaler Troll, der sich einfach zu einem schwarzen Troll entwickelt hat. Also.
In Gothic 3 gibt es ja aber auch schwarze Trolle, also... Von daher.
Aber gab es da auch schon schwarze Trolle in der Vanilla-Version?
Ja.
Echt? Krass.
Gab es. Die haben sich aber nur darin unterschieden, dass sie so Hörner hatten. Ne?
Vorne. Ja, jetzt erinnere ich mich. Jetzt habe ich wieder ein Bild im Kopf. Hast recht.
Und die waren halt dunkler. Aber sonst sahen sie genauso aus wie Trolle.
Ja, hast recht, stimmt. Gut, so gesehen kann man vielleicht davon ausgehen, dass es auf der Insel Korinnes halt einfach nur einen schwarzen Troll gab.
Aber weiß man auch nicht, ob er vielleicht nicht tief in der Erde in irgendwelchen Höhlen oder in den Bergen auch noch welche leben. Ne?
Das kann natürlich sein, ja.
Da ist auch, von daher.
Ja, das stimmt.
Ne, der eine schwarze Troll ist da halt nur berüchtigt gewesen, weil er sich da in der Nähe dieser Brücke und dem Wasserfall da eingenistet hat, ne?
Ja, das stimmt.
Und dass wahrscheinlich über Jahre immer wieder Leute versucht haben, den zu töten. Ne? Und Grimbald war ja auch sichtlich verwundert darüber, dass er dann tot war. Ne?
Der wusste ja gar nicht, dass man die überhaupt töten kann. Also.
Ja, genau.
Ja. Ich habe übrigens noch einen Quickfire gefunden hier im Discord.
Nice.
Von Ibo. Der hat eine Quickfire vorbereitet. Auch gerne mit Begründung. Aber das würde, glaube ich, den Reiz des Quickfires nehmen. Bei wem Praktikum machen? Beim Richter oder bei Cornelius?
beim Richter.
Ich würde tatsächlich bei Cornelius sagen. Aus dem Bauchhaus.
Aber Cornelius ist doch selber nur der Buchhalter, der Schreiberling da, oder nicht?
Ja,
ist
der Sekretär da halt. Ne?
Ja. Aber beim Richter, glaube ich, finde ich es interessanter, wenn du beim Richter ein Praktikum machst und dann so siehst, was die Leute für Verbrechen begangen haben und wie er darüber urteilt. Das würde ich, glaube ich, interessanter finden als jemand, der die Schreibarbeit vom Statthalter macht. Wobei der auch interessante Sachen, ich weiß nicht, ich glaube, Richter wäre für mich interessanter.
Also Richter wäre mir wahrscheinlich zu aufregend. Also da würde mir zu viel Action passieren. Ich hab's lieber, wenn ich einen gechillten Job irgendwie verfolgen kann,
ja,
wo ich weiß.
Du machst ja nur Praktikum da.
Ja, richtig. Ne?
Aber bei, also, ja, nur ein Schnupperkurs.
Schnupperpraktikum als Richter. Ja. Schon geil.
So darf ich auch mal jemanden richten. Na klar.
Na, da muss man halt irgendwie jeden Tag muss man halt Leute zur Barriere begleiten und musst halt das Urteil vorlesen und dann werden die da reingeworfen. Das machst du mal bei 20 Leuten und dann gehst du wieder nach Hause. Das ist ein voller 8-Stunden Arbeitstag. Ja. Sohn von Ona oder von Lothar sein?
Also ich glaube, in beiden Fällen, wenn man der Sohn von den beiden ist, jetzt kommt ein bisschen Erklärung, ist man, glaube ich, gut dran. Weil ich wette, das sind so Leute, die stehen zu ihrer eigenen Familie. Beide.
Ja, ja.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass die beide, weil ich meine, Lothar ist auch ein Paladin des Königs und er ist ja nur so ein Arsch und misstrauisch, weil er einfach das Beste für die Stadt will, weil er da auch aufpasst. Ne?
Ja, ja.
Und er will dir die Regeln der Stadt erklären, aber es ist auch so, die Paladine kommen ja für die Unterkunft von allen Reisenden auf und so, die finanzieren ja schon echt viel, auch für die normale Bevölkerung. Ne?
Mhm.
Und ich glaube, da, wenn man Lothars Sohn ist, der würde wahrscheinlich auch eine gute Ausbildung vielleicht organisieren und auch, sag ich mal, dass man vielleicht im Kampf sich übt oder in Überlebenskünsten. Ne? Und bei Ona ist es so, er sagt, er hat den Hof von seinem Vater geerbt, der hat ihn von seinem Vater geerbt. Und ich glaube, du bist dann ja der Erbe von Ona und er wird alles daran legen, dass du gut vorbereitet bist, um so einen Hof zu führen. Ne?
Ja, ich denke auch. Also, ich meine, wir hatten mal in irgendeiner Folge dieses Gedankenspiel gehabt, wenn du Lothars Kind bist und du kommst dann irgendwie abends zu deinem Vater und fragst, ob du auf die Party darfst und dann sagt der Lothar erstmal sowas wie, das darf doch nicht wahr sein, irgendwie so. Ich glaube, das hatten wir schon mal. Aber ja, Lothar wäre vielleicht ein strenger Vater, ich glaube, Ona auch, aber wenn du dich halt ranhältst und mitmachst, dann hast du, glaube ich, echt gute Karten. Ja.
Mhm.
In der Oberstadt wohnen oder auf einem der Höfe?
Auf einem der Höfe.
Ja, ich glaube auch. Also Stadt ist mir allgemein zu stressig, glaube ich. Valentinos Knecht für eine Woche sein oder alle Kammern ausfegen? Dauert lange, aber nicht ewig.
Alle Kammern ausfegen.
Ja, ich auch.
Da habe ich wenigstens Valentinos Ruhe. Knecht, da hast du locker nur irgendwelche, da musst du nachher noch nach seinen Geschichten da aufräumen bei ihm zu Hause. Da hätte ich ja keinen Bock drauf.
Wahrscheinlich. Mo als besten Freund haben oder Babo?
Mo.
Ich würde tatsächlich Babo sagen, aber einfach, weil Babo ist im Kloster und ich wäre eigentlich auch wahrscheinlich so jemand, der eher ins Kloster geht, als in der Stadt zu wohnen. Wenn ich die Wahl hätte zwischen Stadt und Kloster, würde ich wahrscheinlich eher ins Kloster gehen.
Ich mag einfach Babos Art nicht.
Naja, der ist halt schüchterner, nervöser, so, aber der ist eigentlich ein guter Kerl. Also der
hat. Wie wäre es, wenn Babo der beste Freund von Mo wäre?
Das wäre strange. Das wäre so eine richtige. So, Mo würde Babo die ganze Zeit mobben, aber irgendwie hängen die trotzdem die ganze Zeit zusammen rum. So.
Ja, aber irgendwie ist das ja auch so, ich meine, auch Gorn und Milton unterscheiden sich total. Und die verstehen sich auch. Das wäre ja genauso, einmal der harte Typ und einmal Milton eher so der Magier.
Ach so, du meinst, dass Mo dann zu Babo nett wäre?
Ja.
Okay, gut, unter dem Aspekt würde ich das, glaube ich, auch, würde ich sagen, dass das auch gut funktioniert. Aber erfahrungsgemäß würde ich sagen, dass Mo Babo immer aufziehen würde, halt freundschaftlich zwar, aber schon irgendwie immer als Schutzschild nehmen würde. Garvik für einen Monat ablösen, um den Hammer zu bewachen, oder eine Woche in der Kanalisation bei der Diebesgilde wohnen, ohne Bett?
Aber Garvik hat ja auch kein Bett, weil der ganze Zeit wach ist, ne?
Aber der kriegt ja auch diese Kraft von Innos, dass er nie schlafen muss.
Ja, aber dann steht er die ganze Zeit alleine da unten rum, da hätte ich auch keinen Bock drauf. Ich glaube, dann würde trotzdem wahrscheinlich lieber an die Kanalisation gehen, bevor ich da einfach, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie lange dieser eine Monat ist, wenn du da nur stehst. Du darfst ja nichts machen. Und dann kommt höchst mal einer runter und bringt dir eine Wurst vorbei.
Ja, also ich würde wahrscheinlich trotzdem Garviks Stelle einnehmen, weil da unten habe ich meine Ruhe. Also da kommt eben halt nicht so viele Leute darunter. Und im Zweifel kommt mal Talamon und du quatschst mal ein bisschen mit dem so.
Ich wette, Talamon ist ein richtiger Penner und mag dich eigentlich gar nicht. Und der guckt ganz halt so böse rüber. Du so, hey, Talamon. Und dein Sohn, er guckt einfach nur böse. Außerdem ist Talamon immer noch Saturas, das darfst du nicht vergessen, der in Teilzeit arbeitet.
Richtig, Teilzeit im Kloster arbeitet noch, ja. Also ich würde wahrscheinlich trotzdem Garviks Stelle nehmen. Fellan als Nachbar oder Ultar als Lehrer?
Ich weiß nicht, ich glaube, mit Fellan könnte ich mich schneller arrangieren als Ultar, weil zu Fellan würde man sagen, hör mit dem Scheißhämmern auf, Junge. Und zu Ultar, ich glaube, Ultar als Lehrer, der ist vielleicht auch sehr weise, aber es wäre mir auf Dauer so anstrengend.
Nein, ich muss das hier fertig machen.
schwierig. Also, wie gesagt, ich bin eher mehr der Typ, der wahrscheinlich ins Kloster gehen würde, als in der Stadt zu leben, deshalb würde ich wahrscheinlich Ultar als Lehrer nehmen. Und ich habe Geduld, also ganz ehrlich, wenn er mich 3 Stunden voll quatscht, dann bin ich danach weiser, glaube ich. Also deshalb würde ich Ultar als Lehrer wahrscheinlich schon bevorzugen. So, und die letzte Frage ist, den Wegelagerer als Bruder haben oder Lucia als Schwester?
Lucia ist mir auf jeden Fall sympathischer als der Wegelagerer. Ja. Weil Lucia ist zumindest eine starke Persönlichkeit und der Wegelagerer ist, glaube ich, ein paar Mal zu oft gegen den Schrank gelaufen.
Ja, sehe ich auch so. Also ich hätte auch wahrscheinlich lieber Lucia als Schwester als den Wegelagerer als Bruder.
Und dann kommt er so nach Hause, der Wegelagerer so, na, Brüderchen, wie war dein Tag?
Niemand will mir Golf geben.
Oder noch schlimmer, der Wegelagerer, weißt du, so du musst irgendwie in die Küche und durch die Küche musst du aber durch die Wohnstube durch, um in die Küche zu kommen. Nee. Und der Wegelagerer steht so vor der Stube und sagt,
wenn du nicht willst, dass ich dir die Fresse poliere, dann lässt du jetzt 20 Goldstücke in meine Tasche, Mann. Dann darfst du in die Küche.
Dann lieber Lucia. Und sie muss halt selber wissen, wie sie rumläuft.
Definitiv. Ich glaube, Lucia kann auch selber auf sich aufpassen. Also ich glaube nicht, dass sie...
Ist wahrscheinlich auch stärker dann als man selbst. Weil die ist Level 50 und hat 175 Stärke, das weiß ich. Weil
krass. Die hat die wahrscheinlich auch richtig heftige Bauchmuskeln und so, richtig ausdefinierte Muskulatur wahrscheinlich auch.
Oberschenkelmuskeln,
genau. Ja. So, wollen wir es RP machen oder willst du noch eine Frage machen?
Also, wie du willst. Ich habe noch Fragen, aber wir können die auch gerne nächstes Mal weitermachen.
Eine Frage machen wir noch, würde ich sagen, als Rausschmeißer. Dann machen wir es RP.
Okay, dann haben wir noch, welche echten Länder wären für euch Warant, Mythana und Nordmar? Ich denke zum Beispiel bei Warant immer an Saudi-Arabien, liegt wohl irgendwie an Mourasul.
Also ich habe noch nie Europa verlassen. Ich war noch nie in Afrika. Ich habe absolut keine Ahnung, wie es ist, wirklich mal in einer Wüste zu sein. Ich habe noch nie eine Wüste in meinem ganzen Leben besucht, deshalb mag ich mir eigentlich auch gar kein Urteil darüber erlauben, welches Land jetzt was Warant sein könnte. Aber klar, wahrscheinlich irgendein afrikanisches Land wäre wahrscheinlich Warant, logisch, dort wo Sand ist. Nordmar, ja gut, das wäre dann wahrscheinlich ein skandinavisches Land, wahrscheinlich sowas wie ein nördlicher Teil von Norwegen oder nördliches Finnland oder sowas. Das kann ich mir ganz gut vorstellen, wo ich da auch noch nie war. Aber dort würde es mich wahrscheinlich mal eher hinziehen als in den Süden. Und ja, Mythana, das wäre halt sowas wie Mitteleuropa, Deutschland, Frankreich, Tschechien, sowas halt.
Ja, bin ich voll bei dir. Ja.
Ist ja auch, glaube ich,
bei Warant auch eher sagen würde, Saudi-Arabien oder vielleicht auch Iran, Irak und nicht Afrika.
Ja, kann man auch sagen.
Aber ja, also bei den anderen Sachen gehe ich auf jeden Fall mit.
Ja. Genau, Roleplay. Fällt diese Woche etwas kürzer aus, ne? Kleiner Reminder, also unsere letzte Szene war, wir sind in der Höhle zwischen Geldern und Silden werden gerade von Goblins angegriffen, genau. Und wir haben 2 Goblins gefasst und halten unsere Klingen an deren Hälse, um zu gucken, ob die anderen Goblins einhalten. Und Gerald von Silden hat jetzt hier Folgendes geschrieben. Jeder der beiden schnappt sich einen Goblin und hält ihm die Waffe an die Kehle. Doch das scheint die anderen Goblins egal zu sein. Denn sie stürmen mit erhobener Waffe auf Jorgensen und Kurga zu. Was tut ihr jetzt?
Ja, also die beiden, die wir gerade festhalten, abmurksen und gegen die anderen. Also ich. Und dann den Kadaver auf den anderen Goblin draufwerfen.
Ja, pass auf, um es noch theatralischer zu machen. Weißt du, wir halten die Goblins so fest, gucken auf die Goblins. Wir sehen aber, dass die auf uns zugerannt kommen. Wir gucken uns beide zeitgleich an, so. Ich nach rechts, du nach links. Und wie, als ob es eine Choreografie wäre, schneiden wir denen so die Kehlen durch und werfen die so den anderen Goblins entgegen. Und dann kämpfen wir halt natürlich, ne?
Ja.
wie so eine einstudierte Choreo irgendwie sieht das aus, beides synchron.
Das haben wir auch vorher geübt.
Richtig. Das wissen nämlich viele nicht, bevor das Roleplay losging, waren wir professionelle Goblin-Serienmörder.
Richtig. Das ist ein Quatsch. Was waren unsere Namen?
Goblin Killer 1 und XX Goblin Killer XX Hardcore.
Unterstrich.
Unterstrich. 1.11.
Ja. Das ist zu viel.
Genau. Ja, das war's auch schon tatsächlich im Roleplay. Das war halt kurz und knapp, kurz und knackig. Ja, ja, dann würde ich sagen, mein hochgeschätzter, verehrter Kollege Corgenson, es war mir wieder ein inneres Blumenpflücken, ein inneres Heilpflanzenpflücken mit dir, hier diesen Gothic und Piranha Bytes Podcast wieder durchzuführen.
Ja, kann ich nur so zurückgeben, danke.
Dankeschön, Dankeschön und ja, ich danke euch fürs Zuhören und übergebe das Schlusswort an meinen geschätzten Kollegen.
Macht's gut, tschüss.
Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Wir sprechen uns noch. Alle Folgen des Podcasts findet ihr auf Spotify und den YouTube-Kanälen von Jorgenson und Kurga. Und jetzt lasst gefälligst ein Like und ein Abo da. Ihr wollt doch nicht, dass ich den Zorn Belias auf euch heraufbeschwöre.